von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Das wird ein majestätischer Abend. Herzlich willkommen dazu. 2 Stunden, ein Gast. Und hier ist der Gast immer König. Und das gilt heute gleich doppelt. Johann König ist bei mir. Es ist mir eine Ehre. Schönen guten Abend.
Vielen Dank.
Guten Abend. Herzlich willkommen. Bald auf Tour, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Jubel, Trubel, Heiserkeit heißt das Programm. Du selbst nennst dich die depressive Stimmungskanone aus Köln. Das verspricht, ein lustiger Abend zu werden dann auch wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja eher ein schüchterner Geselle und nicht als Stimmungskanone geboren. Mein Beruf ist aber jetzt der Stimmungskanone und darum habe ich das versucht, beides zusammenzubringen. Depressiv bin ich jetzt nicht im medizinischen Sinne, aber doch im übertragenen Sinne. Also ich bin eher melancholisch unterwegs, eher ein bisschen nachdenklich. Ich bin keiner, der gerne Geschichten erzählt, also privat.
Ganz blöd für so eine Sendung.
Ja, ja, aber das ist ja jetzt, ich bin jetzt beruflich hier und beruflich bin ich eine Stimmungskanone und auch gerne. Und das habe ich, mache ich jetzt seit 20 Jahren und da habe ich mich jetzt mit abgefunden, dass ich das. Ja. Dass es mein Beruf ist.
Ja, und das ist ja auch nicht ganz unerfolgreich. Wir haben viel zu besprechen. Wir reden über deine Berufung, Menschen zum Lachen zu bringen, über deine Lust am Denken, über dein Jonglieren mit Sprache. Und wir müssen auch sprechen über deine norddeutschen Wurzeln. Johann König ist mein Gast. Es geht dir gut soweit hier.
Sehr gut,
das
prima.
Ist schön. Du bist ein Comedian, von dem ich weiß, von dem ich gehört habe, dass du deine Programme alle selber schreibst.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe unbedingt bei allen. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, das ist ja eher unüblich. Das stimmt, aber mir ist das nicht wichtig, sondern es geht nicht anders, weil das wirkt überhaupt nicht. Es wirkt unglaubwürdig und aufgesagt und ist also eher aus der Not heraus.
Ja.
Wenn ich einen guten Autoren hätte, würde ich vielleicht sogar einen nehmen, aber so ist es natürlich auch viel billiger.
Ich muss dich jetzt trotzdem bitten, etwas vorzulesen, was du nicht selbst geschrieben hast. Das ist kein perfekter Autor,
ja.
Das ist sehr billig, weil ich hab's geschrieben. die Gagdichte geht auch gegen null,
okay.
Aber es gibt eine Tradition in dieser Sendung.
Ja.
Der Gast stellt sich selber vor.
Ja.
Und ich finde immer, bevor der Gast dann selber, auch gerade was Superlative betrifft, lange nach Worten suchen muss, schreibe ich es lieber.
Okay.
Und du liest es vor.
Ich lese deinen Text.
Würdest du das ausnahmsweise tun?
Ja. Was?
Das ist Johann König.
Oh mein Gott.
Wie ich ihn sehe.
Der ist aber lang.
Das
soll ich alles vorlesen?
Ja, bitte.
Okay. Gut, mein Name heißt Johann König. So stelle ich mich auf der Bühne oder vor der Kamera gerne vor. Für meine Arbeit ist das wichtig und richtig. Ansonsten aber natürlich doppelt falsch. Korrekt wäre, ich heiße Johannes König. Dieser Name steht in meiner Geburtsurkunde, die vor ungefähr 47 Jahren in Soest in Nordrhein-Westfalen ausgestellt wurde. Da bin ich als Kind echter Norddeutscher aufgewachsen. Mein Vater stammte aus Glückstadt in Schleswig-Holstein, meine Mutter aus Norddeich in Niedersachsen. In Hamburg haben sich beide kennengelernt. Vielleicht liegt mir die norddeutsche Zurückhaltung im Blut. Ich bin jedenfalls bis heute keine rheinische Frohnatur, auch wenn ich inzwischen die Karnevalslieder meiner Wahlheimat Köln alle mitsingen kann. Nur weil ich lachen lasse, muss ich ja nicht ständig selbst lauthals lachen. Mir reicht Schmunzeln als Ausdruck überschäumender Heiterkeit. Menschen zum Lachen zu bringen, das verstehe ich als sehr ernstzunehmenden Auftrag an mich. Der hat mich eher überraschend erreicht. Und zwar, als ich nach einem erbitterten Kampf mit meiner Schüchternheit und mehreren alkoholischen Getränken, aus denen ich Mut saugte, auf eine Kneipenbühne trat, um ganz ernst ein Gedicht vorzutragen. Viele im Raum fanden das sehr komisch. Danach, ich war 26 Jahre alt, wusste ich, ich muss das machen. Auch wenn ich ganz sicher ein guter Lehrer wäre, habe ich anschließend die Bühne dem Klassenzimmer vorgezogen. Sehr gut, sehr gut. Meine Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger und das Pädagogikstudium habe ich gemacht, weil ich Kinder mag und gerne mit ihnen arbeiten wollte. Deshalb liebe ich auch meinen Nebenjob als Hausmann und Papa von 3 Kindern. Sie liefern mir immer wieder Stoff für Bühnennummern, Geschichten und ganze Bücher. Für meine Familie trete ich gern kürzer. Die halbe Woche bin ich bei ihr, die andere Hälfte auf den Bühnen des Landes. Maximal 80 Auftritte sind es im Jahr. Wie lange ich das noch mache? Solange Menschen kommen, mich sehen wollen und lachen. Kein Witz. Das ist aber schön. Das hast du geschrieben.
Vielen Dank.
Cool. Ja, da ist vieles wahr dran.
Du bist Johannes Köhn.
Ich bin als Johannes Köhn geboren.
Ja, warum Johann König? Also was macht Johannes Köhn zum noch nicht erfolgreichen Comedian?
Also Johannes Köhn lege ich immer ab, wenn ich auf die Bühne gehe, weil Johannes Köhn ist ja, das ist ja, da bin ich ja privat und ich bin privat nicht komisch. Und wenn ich auf eine Bühne gehe, dann kippt ein kleiner Schalter legt sich um und ich wollte nie mit meinem Privatnamen auf die Bühne, weil ich mich jetzt nicht direkt als Kunstfigur gesehen habe, wie zum Beispiel Paul Panzer. Aber auch nicht als Privatperson wie Mario Barth, der auch, glaube ich, nicht viel anders ist privat als auf der Bühne. Bei mir ist was ganz Entscheidendes anders. Und darum wollte ich den Namen ein bisschen ändern. Und ich habe, wenn man das sich anguckt, bei Johannes das Es weggenommen und habe bei Köhn ein Ich drangehängt. Es gibt ja Es, Ich und Über-Ich. Und ich habe also das Es weggenommen und das Ich dran gehängt. Das hat also auch eine freudsche Bedeutung.
Ja. Also nicht nur ein Buchstaben-Nullsummenspiel, sondern da ist tatsächlich was dahinter.
Ja, ja. Also die Wahrheit ist auch eine andere ein bisschen. Zum ersten Mal habe ich diesen Namen benutzt. Da waren wir in Lippstadt in der Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger. Da waren wir in so einer schlimmen Kaschemme und da wurden so Spiele gemacht, da war so ein großer Haufen Mehl, da war ein Ring drin und man musste irgendwie so lange ins Mehl pusten, bis man den Ring gesehen hat und den mit dem Mund rausholen. Das war so ein ganz, ganz, ganz schlimmer Laden und man musste sich vorher mit Zetteln anmelden. Und das war mir so peinlich, dass ich auf gar keinen Fall meinen echten Namen auf den Zettel schreiben wollte, auf den Anmeldungszettel. Und da habe ich Johann König drauf geschrieben. Und ich bin damals gelost worden und der Kneipenbesitzer sagte, so, jetzt muss hier Johann König pusten. Und alle dachten, wer ist das denn? Und da habe ich den Namen tatsächlich zum ersten Mal benutzt. Aber ich wollte immer einen anderen Namen haben. Das war ganz klar. Das hätte auch ein anderer sein können. Eine weitere Erklärung war noch, dass Johann in alten Filmen auf der Butler ist oder der Portier oder der Fahrer oder der Knecht, die hießen oft Johann. Und ich dachte, wenn der mit Nachnamen König heißt, ist es auch irgendwie ein schöner Kontrast. Auf jeden Fall bin ich für alle, die mich jetzt so seit 20 Jahren kennenlerne, bin ich Johann. Ja, und alle, die mich vorher kennengelernt haben, die nennen mich Johannes. Und jetzt weiß ich immer, wenn ich war jetzt wieder in Soest, dann rief jemand Johannes. Und ich denke, was, weil es immer seltener wird, dass mich Leute mit Johannes ansprechen. Aber in Soest ist es natürlich dann durchaus häufiger und dann weiß ich immer, wie lange ich die Leute schon kenne.
Wir sprechen über deinen Werdegang. Du hast Soest eben schon erwähnt. Ja. Das ist der Ort deiner Kindheit.
Ja.
Erstmal, wenn man jetzt wieder nach Verbindung zu Schleswig-Holstein sucht, es ist ein Ort mit Dehnungsehe. Da haben wir auch zwei, mit Itzehoe und mit Bad Oldesloe. Deswegen wissen wir, dass es nicht Soest heißt.
Es heißt gar nicht Itzehoe.
Nein, wusstest du das einfach nicht.
Doch, na klar.
Trotzdem haben wir einen Bildungsauftrag hier beim NDR. Was müssen wir im Norden über Soest wissen?
Soest war größer als Köln ganz früher und mein Vater ist ja Archivar gewesen, hat Geschichte studiert, hat mir so viel erzählt über Soest. Ich habe das meiste vergessen, aber Soest hat eine mittelalterliche Stadt und hat eine riesige Stadtmauer noch, ein Stadttor. Und ist, also ich fühle mich immer sehr geborgen, auch durch diese dicken Mauern. Das ist grüne Sandsteinmauern. Und es gibt sehr viele, ich habe ja in Soest auch geheiratet, in dem ganz alten Rathaus. Und es gibt sehr viele geschichtsträchtige Orte. Und es ist aber auch ein bisschen muffig dadurch. Nein, aber Soest hat 45.000 Einwohner und so als Kind braucht man ja nicht mehr. Das war genau richtig.
Absolut,
ja. Ich wollte nicht in eine größere Stadt. Ich bin immer nach Dortmund zum Fußball gefahren. Das waren 45 Minuten.
Ja.
Aber das war eine sehr schöne Kindheit.
Wir werden über deinen Vater noch ein bisschen mehr erfahren heute Abend auch. Aber jetzt hast du schon gesagt, er war Stadtarchivar dort in Soest. Wenn der Vater sowas macht, da ist ja, weiß ich nicht, Neugier und Abwehr gleichermaßen irgendwie programmiert.
Ja, es war viel Abwehr und trotzdem habe ich Geschichte LK gemacht. Als Kompromiss, um ihm zu zeigen, damit er mir auch helfen kann. Das weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe das alles, er war kein guter Pädagoge und er konnte das nicht so gut rüberbringen, was ihn da so fasziniert hat. Und Geschichte LK habe ich auch ihm zuliebe gemacht, aber im Nachhinein war es auch eine gute Entscheidung. Ich bin aber dann auch sitzen geblieben, aber nicht wegen Geschichte. aber ich hätte niemals irgendwas in diese Richtung machen wollen. Das hat mich eigentlich so richtig nie interessiert. Ich habe allerdings schon archivarisches Blut auch, weil ich zum Beispiel gerne Listen führe und Dinge dokumentiere und auch den allerersten Auftritt irgendwie schon in der Liste habe. Und
also es gibt, gibt so ein Büchlein oder ist es eine Excel-Tabelle? Eine Excel-Tabelle.
Ich habe jeder
reingeschrieben.
Jeder einzelne Auftritt meines Lebens ist da mit Datum
mit Bewertungen
und Stadt
auch?
Und einer Bewertung eingetragen. Und das ist, das habe ich auch, glaube ich, ja, das ist halt mein Auftrittsarchiv so ein bisschen. Und für meine Agentur ist das ganz hilfreich zu gucken, wo war ich schon, wie viele Leute waren da, wie war die Stimmung, ob ich da wieder hin will und so. Das steht da alles drin.
So steht auch drin in der, in
so
der Liste.
Steht natürlich,
ja, das heißt,
auch
du
drin,
kommst auch nach Hause, trittst dort auf. Wie ist das
ja,
dann, da wieder da zu sein?
Nicht schön.
Nee? Warum?
Nee, also in Köln und in Soest, da wo mich viele Leute kennen, da sind die Auftritte oft nicht so dolle, weil ich auch angespannter bin vielleicht und weil da sitzen oft 100, 150 Leute, die ich kenne und in Soest sitzen dann die alten Schulfreunde, die ich immer geärgert habe und die mich gehänselt haben und die mich auch so kennen, wie, wie ich früher war.
Plötzlich, aber das kriegst du nicht raus.
Also
ja auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Du sagst ja selbst, du bist ein schüchterner Mensch, aber jetzt hast du ja auch die Macht der Bühne dann da.
Also ich erkläre mir das halt so, warum. Manchmal ist die Stimmung da auch gut, aber oft bin ich nachher nicht so richtig zufrieden. Ich kann das aber auch gar nicht genau erklären, ob es jetzt daran liegt oder nicht. Aber das sind oft die anstrengendsten Auftritte, weil auch ist die Gästeliste so hoch und immer ruft um kurz vor acht noch mein Bruder an und sagt, hier fehlen zwei Karten.
Kann ich auch noch kommen.
Und und dann sitzt meine Mutter da und beim allerersten Auftritt in Soest, da hat sie mir noch gesagt, es war für sie wie der Gang zum Schafott, hat sie gesagt.
Weil, sie?
Ja, weil sie wusste nicht genau, was ich da mache. Sie wusste nicht, ob sie das lustig finde. Sie wusste aber, ihre ganzen Freundinnen gehen da auch hin. Und sie hat einfach Angst, dass ich sie auch blamiere. Und weil sie auch diesen Humor nicht so, ich weiß nicht, ob sie das findet, das immer lustig irgendwo, aber so, ich weiß nicht, ob sie es so richtig versteht. Oder also oft fragt sie sich auch, warum die Leute jetzt lachen. Also das ist ja auch ein Humor, wo nicht jeder was mit anfangen kann.
Aber danach konnte sie erhobenen Hauptes rausgehen und
sie erzählt jetzt jedem, guck mal, also große Plakate hängen bei uns in der Garage in Soest und immer wenn hier einer reinkommt, sagt, hier, das ist mein Sohn und die ist super stolz und so und mein Vater hat das ja auch noch mitgekriegt, aber mein Vater wollte immer, dass ich Lehrer werde, um als Verbeamteter einfach eine Sicherheit zu haben. Und er hat das richtig alles nicht verstanden.
Hast du Ulrike nochmal wieder gesehen? Wir kommen zu der Musik, die du dir ausgesucht hast.
Oh Gott!
Ja, nämlich Element of Crime und Weißes Papier. Und das hat was mit einer Ulrike aus Soest zu tun.
Ja, ich war mit Ulrike zusammen, meine erste große Liebe. Und dann habe ich in Lippstadt Ausbildung gemacht zum Kinderkrankenpfleger. Und wir hatten also eine Fernbeziehung Soest-Lippstadt. Das sind 30 Kilometer. Das haben wir uns nicht mehr so oft gesehen. Und irgendwann gab es dann die Trennung und dann kam Weißes Papier von Element of Crime raus und ich habe in meinem kleinen Polo dieses Lied ständig gehört und habe immer geweint, bis ich dann doch ins Schwesternwohnheim gegangen bin. Ich habe viel geweint zu diesem Lied und ich muss dabei immer wieder an Ulrike denken. Sie wohnt jetzt in Hamburg.
Johann, wie wichtig ist dir Herkunft und Bodenhaftung? Ein König aus der Mittelschicht hat eine Zeitung mal über dich geschrieben. Mhm. Nimmst du das an, so eine Schlagzeile? Sagst du, okay, das trifft es ganz gut.
Aus der Mittelschicht?
Ja, der König aus der Mittelschicht.
Ja, ich habe das nie gelesen, aber das ist, habe ich jetzt kein Problem mit. Also wir wohnen ja in einem Reihenhaus mitten in Nippes. Wir sind umgeben von Menschen aus der Mittelschicht. Also ich habe auch nie vorgehabt, ich habe neulich mal einen Kollegen besucht, der in so einer riesigen Villa wohnt mit einem eigenen Tennisplatz in hier im Hahnwald in Köln.
Ein
und
Kollege.
Da hab ich einen Kollegen.
Ein Kollege, ja.
Ein Kollegen.
Ja, das wohl war.
Da habe ich mit dem Tennis gespielt und da habe ich gedacht, das ist auch schick, aber das würde ich nie machen, weil ich ziehe so ungern um.
Der Name der Sendung Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, ist Programm. Es geht um Schleswig-Holstein und ich muss gestehen, es ist manchmal so, du möchtest einen Gast einladen, denkst, boah, mit dem willst du unbedingt mal reden. Und dann wird mühsam nach irgendeiner Verbindung zu Schleswig-Holstein gesucht. Mhm. In deinem Fall, ich wollte immer mal mit dir reden.
Ja.
Ist es recht einfach, weil du trittst auf bei uns, würde reichen. Mhm. Aber oh Wunder, jetzt können wir auch noch sagen, dein Vater ist Schleswig-Holsteiner,
Ja. Kommt
aus Glückstadt.
Ja, mein Vater ist in Glückstadt geboren worden und hat dort auch irgendein Museum geleitet und hat in Hamburg studiert, da meine Mutter kennengelernt und ist dann irgendwann beruflich nach Soest gezogen. Aber ich war wirklich sehr, sehr viel in Glückstadt, weil ja seine Mutter da noch gewohnt hat. Die haben wir oft besucht. Und dann hatte er noch eine Tante in Neumünster, eine ganz, ganz reiche Tante mit einem... Die hatte so eine Art Cadillac in der Garage und mein Vater war der einzige Verwandte und die wurde tatsächlich, es wirklich war, die wurde von Erbschleichern übers Ohr gehauen und wir haben nichts geerbt. Die hatte ganz tolle, teure Teppiche. Ich war in Neumünster mit meiner Freundin, die nicht Ulrike war, und wir haben die so ein bisschen haben wir ein bisschen spionieren sollen, hatte mein Vater gebeten, um zu gucken, wer da ein- und ausgeht. Naja, aber Neumünster, Glückstadt, Hamburg, das waren die Stationen meines Vaters und auch, Ich war da auch auf. Meine Oma hat in Glückstadt lange gewohnt, in so einem ganz kleinen Haus am Fleet. Das weiß ich noch, und die war aber dann auch taub und blind bald und dann kam Anruf in Soest und sie sagte jemand, sind Sie Herr Köhn? Habe ich gesagt, ja. Und dann sagte sie, ja, Ihre Mutter ist gestorben. Und dann dachte der aus dem Krankenhaus, dass ich mein Vater bin.
Ja, ja.
Und dann musste ich meinem Vater sagen, dass seine Mutter gestorben ist. Und dann war zum ersten Mal, dass ich meinen Vater habe weinen gesehen.
Ja.
Und danach,
wie alt warst du da?
Danach auch nie wieder. Da war ich 16, 17, 18, keine Ahnung.
Ja.
Und dann war ich noch einmal in Glückstadt dann zur Beerdigung. Aber ich ich bin oft jetzt noch in Glückstadt, wenn ich die Fähre nehme, die da...
Wenn du den Elbtunnel umfahren willst und von Wischhafen nach Glückstadt mit 2 Stunden Wartezeit über die Elbe fährst.
Genau, wenn wir also von Norddeich nach Neumünster müssen zum Beispiel, dann nehmen wir nicht den Elbtunnel. Und das ist dann noch so ein bisschen, dass ich daran denke, an Glückstadt und so weiter.
Ja, Matthias Tage mal da gewesen.
Mein Vater hat Matthias gegessen.
Ja, musst du ja da. Es gibt auch Matthias Eis in Glückstadt.
Nein.
Das will immer keiner glauben, Matthias aber tatsächlich Eis. Ja, einmal im Jahr.
Das gab es damals noch nicht. Das hätte er auch abgelehnt. Aber so war das.
Er war ja nicht irgendwer. Ne? Er war, also in Glückstadt gilt er noch, ich sag mal, als Pionier der Stadtgeschichtsforschung.
Ja, er hat viele Bücher geschrieben über Glückstadt.
Ja, zum Beispiel hat er auch geschrieben, Seegekehlt und Seegesalzen, Loggerfischerei von der deutschen Nordseeküste. Das ist sowas wie ein Standardwerk auch heute noch in diesem Bereich.
Ja, ja.
Was hast du von seiner Arbeit mitbekommen?
Ja, wir hatten nicht so ein gutes Verhältnis. Darum hat er, also ich war mal in diesem Museum da in Glückstadt und er hat halt immer geschrieben. Er hat halt geschrieben und recherchiert und ich habe einmal einen Segelturn gemacht mit seinem Freund Uwe. Da sind wir über die Ostsee gefahren. Aber so von seiner Arbeit, ich habe halt immer die Bücher gesehen, die dann zu uns kamen und die wir irgendwo lagern mussten. Ich musste ständig Bücher aus irgendwelchen Kellern auf den Dachboden schleppen und er hat auch, weiß ich nicht, er war immer unzufrieden mit den Verkäufen und er war aber wirklich ein Workaholic. Der hat geraucht wie ein Wahnsinniger. Er hatte eine Zigarette an, hat die hingelegt, hat geschrieben und dann schon die nächste angemacht, obwohl die andere noch halb voll war. Halb voll, sagt man das bei einer Zigarette? Also er war wirklich extremer Arbeiter, Schreiber. Ja. Aber er war eben auch ein Schreiber, auch ein Autor. Und ich habe auch, glaube ich, so, ich bin ja auch ein Autor.
Ja.
Und meine Mutter
hat... Ja, das ist ja, dann fragt man ja gerne, ne? Was hast du mitgenommen? Ja, was ist von dir, von deinem Vater? Wenn du sagst, ihr hattet kein gutes Verhältnis, würdest du im Nachhinein sagen, er hat mir doch mehr, also er lebt nicht mehr, hat mir doch mehr hinterlassen, als ich es vielleicht damals gedacht hätte?
Ja, das bestimmt. Er hat einmal im Jahr in Soest einen Vortrag gehalten und da haben sich alle wie Bolle drauf gefreut, weil das immer so lustig war. Also er hat lustige Geschichtsvorträge gehalten und diesen Humor habe ich bestimmt von ihm, wobei wir miteinander nicht viel Humor ausgetauscht haben, sage ich mal. Aber klar, im Nachhinein weiß man das vielleicht eher, dass man doch was von ihm hat, aber Ich weiß noch, ich habe zum ersten Mal den Deutschen Comedy-Preis gewonnen 2001 und dann rief meine Mutter an und sagte, oh, ich bin so stolz, mein Gott, wie konnte das passieren, ist das toll, Deutscher Comedy-Preis. Damals habe ich, weiß nicht, ob ich da noch studiert habe, aber es war auch für mich eine große Überraschung. Und dann sagte meine Mutter so, ich gebe dir jetzt mal den Vater. Und dann ging der Vater ans Telefon und sagte, ja, ich habe das ja auch gehört, ich denke, ich bin auch sowas wie stolz. Das war so das größte Kompliment, was er rausdrücken konnte. Er hatte wirklich eine ziemlich harte Kindheit. Der hat erzählt von irgendeinem, wo er arbeiten musste als Kind schon. Und da lag in jedem Zimmer, auf jedem Schrank ein Rohrstock. Und so ist er aufgewachsen. Und da ist viel auch in ihm kaputt gegangen. Aber mich hat er jetzt nie geschlagen. Aber da konnte man das so ein bisschen erklären. Aber die Liebe zur deutschen Sprache, das Schreiben, Spaß am Formulieren und auch Spaß daran, dass die Leute lachen, das habe ich auch im Nachhinein erst gemerkt, dass er da so auch in Soest so beliebt war und für seinen Humor geschätzt wurde. Ja.
Ein Abend mit dem lustigsten Mann Deutschlands. Das ist mein Gast heute, Johann König. Also lustigster Mann Deutschlands, das hat Charlotte Roach mal über dich gesagt.
Ja.
Ein großer Blumenstrauß.
Ja, ja.
Wie gehst du mit sowas um? Wie gehst du mit Lob überhaupt um?
Also sie hat dafür, ich glaube, 100 Mark bekommen damals. Und das sollte irgendwie aufs Buch obendrauf, glaube ich. Nee, sie fand mich immer lustig. Ich finde sie auch lustig. Mit Lob kann ich gut umgehen. Wobei ich das auch jetzt, ich bin auch, wenn mich Leute so ansprechen und sagen, boah, du bist für mich der Lustigste oder oh Gott, können wir ein Foto machen, oh Gott, ich zitter und sowas, gibt's ja tatsächlich, ja. Man glaubt das nicht, ich bin im Grunde ein Kleinkünstler, ich bin ja kein Popstar oder so. Trotzdem gibt es Leute, die richtig nervös werden. Dann finde ich das schon richtig befremdlich und ich möchte das eigentlich auch nicht richtig zulassen, dass ich das toll finde, weil das fände ich auch wieder komisch. Darum bin ich eher sehr zurückhaltend dann und so, dass die Leute fast denken, boah, der ist ja ein bisschen arrogant.
Okay. Weil ich will das eigentlich. Aber treibt dich das nicht an? Also das ist ja bei vielen, die in der Öffentlichkeit, die auf Bühnen gehen, ist es natürlich auch nicht ganz unentscheidend, dass sie geliebt werden wollen,
naja,
dass sie
also
gemocht werden wollen für das, was sie tun.
Also dieser Beruf ist ja ein Beruf, in dem man in dem die Arbeit sofort beurteilt wird. Unmittelbare Beurteilung der Arbeit durch Reaktion des Publikums, durch Lachen, Klatschen oder Buhrufe. Und diese Beurteilung der Arbeit, das reicht mir. Ich brauche außerhalb der Bühne brauche ich keine Bestätigung. Das finde ich, gerade der Taxifahrer wollte Selfies machen. Ich wollte einfach nur aussteigen. Und dann denkt der gleich, boah, der war ja Küche, ja, hat er gemacht, aber nicht gerne, glaube ich, sagt er. Aber ich finde, wenn ich von der Bühne gehe.
Jetzt fährt der hier durch Köln und sagt, das ist aber vielleicht ein arroganter Fatzke. Sowas wird einem ja dann auch immer gerne mal erzählt als Gast.
Ja, oft erzählen die mir, ja, ich habe schon Jürgen Becker gefahren, der war nett und sowas sagen die dann. Der war richtig nett. Nein, aber ich finde, wenn ich von der Bühne gehe, dann bin ich noch in der Halle, dann schreibe ich Autogramme und so. Und wenn ich dann aber auch im Hotel bin oder sonst so, dann bin ich eigentlich nicht mehr so bereit, für alles dazustehen und so. Und wenn, ja.
Ist ja auch schwierig. Also das
ja,
ist,
wie aber das ist du, natürlich ja. dann, es gibt natürlich Leute, die das besser können als ich.
Wie gehst du überhaupt dann durch deine Umwelt? Also immer Augen auf der Suche nach Dingen, nach Alltäglichem, um dann, wir haben vorhin gesagt, du schreibst deine Programme selbst, um auf neue Ideen zu kommen?
Natürlich habe ich immer die Augen auf. Ich beobachte so gerne Leute. Das ist, ich fahre ja normal mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn. Und da Leute zu beobachten, ich brauche nichts mehr. Ich brauche keinen Fernseher oder ich muss nichts, keine Daddelspiele machen. Ich gucke mir einfach nur die Leute an. Das ist natürlich schwieriger, wenn man bekannt ist, weil die Leute irgendwann merken, dass ich da sitze und mich dann beobachten. Das ist dann blöd. Und in der U-Bahn immer mit Schal und Sonnenbrille zu sitzen, ist gerade im Sommer auch sehr auffällig. Aber natürlich gibt es Tage, wo man besser beobachten kann. Zum Beispiel montags morgens kann ich viel besser Leute beobachten, weil da alle irgendwie hektisch sind und runtergucken. Sonntags zum Beispiel werde ich viel, viel öfter erkannt, weil Leute entspannt mit Kopf nach oben schlendern die durch ihr Fädel.
Ja.
Und dann werde ich viel, viel mehr wahrgenommen.
Ja, du gehst lieber montagmorgens dann auch mal raus.
Ja, also montags morgens heißt 11 Uhr. Nein, aber natürlich mache ich Beobachtungen, wie Leute mit ihrem Telefon umgehen, dass sie das halten, als würden sie irgendwie mit der schmalen Kante einer Tafel Schokolade sich unterhalten. Sowas fällt mir auf und das wird dann eingebaut. Das ist aber ja bei jedem so, der auf der Bühne steht, der selber schreibt. Wir sind alle Beobachter. Das ist eigentlich der Vorberuf vor dem Schreiben, muss man beobachten. Man kann nicht nur zu Hause sitzen und ein Bühnenprogramm schreiben. Ob ich das jetzt früher auch schon gemacht habe, weiß ich gar nicht. Oder ob das erst durch die Bühne kam.
So, und wenn du zu Hause bist, beobachtest du natürlich auch. Also Privates spielt ja durchaus eine Rolle in deinem Programm.
Ja.
Was sagt deine Frau dazu? Also, dass sie sich auch immer wieder in Szenen aus dem Familienleben wiederfindet. Ist da, oder das ist vielleicht auch mal, oder sag ich mal so, es ist ja auch eine bestimmte Art von Öffentlichkeit dann.
Ja, also sie hat natürlich genug Potenzial, auch als Gagschreiberin zu arbeiten, wobei das eher unfreiwillig ist. Also das mit der Katze ist ja wirklich passiert. Wir haben eine sehr dicke Katze, die, und sie hat gesagt, sie muss immer an die Geburt des ersten Kindes denken, wenn sie sieht, wie sich diese viel zu fette Katze durch die Katzenklappe quetscht. Das hat sie wirklich gesagt und fand den und hat danach weiter die Spülmaschine ausgeräumt, so als wäre das ein ganz normaler Satz. Und ich wusste, das ist so ein genialer Satz und sowas kommt immer wieder vor. Und die Kinder sagen ja auch Sätze, gib mir mal die Fliegenpeitsche. Und das sind ja ständig Sachen, die man dann sich notiert im Kopf und hofft, dass man sie nicht vergisst, bis man den Stift gefunden hat. Ich habe dieses Buch geschrieben über den Familienalltag und das fand sie nicht so lustig. Da hat sie gesagt, also ich habe ihr die ersten 50 Seiten zum Lesen gegeben und habe gesagt, kann ich das veröffentlichen? Da kommen dann nochmal 100 Seiten. Und sie hat sehr gelacht und fand das aber auch ein bisschen komisch und hat sich versucht auch zu wappnen, weil sie hat gedacht, sie wird angesprochen. Ist das bei euch wirklich so lustig? Frau König, Mensch, das muss ja lustig sein bei Ihnen zu Hause. Das ist aber gar nicht so passiert in dem Maße, aber sie hat bei diesem Buch zum ersten Mal das Gefühl gekriegt, sie wird auch mit in die Öffentlichkeit gezogen. Ja. Ja, es geht nicht anders. Man muss auch Privates verwursten, sonst hätte man, glaube ich, zu wenig Material. Ja. Aber es ist auch immer so ein bisschen heikel.
Und deine Frau hat ihren Frieden damit gemacht.
Ich hoffe, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ich hoffe, dass ich die dann nicht so mit integriere, weil das ja dann auch...
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, gerade in der Pubertät ja, wirst du ganz viel neuen Stoff finden.
Wahrscheinlich schon, aber viel. Dann denke ich, dann werden die gehänselt von Schulkameraden.
Ja, das ist dann das Problem, das stimmt. Lass uns deiner Frau ein Liedchen singen. Also wir beide jetzt nicht, ja. Sondern Reinhard May hast du dir ausgesucht.
Oh ja,
ja, ein wunderschöner Song, den Reinhard May seiner Frau widmet, aber du auch wahrscheinlich.
Also ich habe diesen Song oft gehört, so wenn ich abends von der Tour kam, nach zu Hause saß, alleine in der Küche, alles schon Frühstückstisch schon gedeckt, alle schlafen und dann wollte ich nochmal so ein bisschen Nähe, wenn ich dann den Song gehört habe, kamen mir oft wirklich die Tränen, weil der Reinhard May eben meine Frau beschreibt. In so vielen Dingen, dass sie scheut nicht die, wie geht's in dem Lied? Weiß ich jetzt nicht, aber sie sagt einfach genau, was sie denkt, ohne sich darum zu kümmern, dass das nicht gut ankommt. Und so ist sie ist sehr ähnlich seiner Frau.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
Heute ein Mann, der studierter Sportlehrer ist. Wobei, ich habe ja schon gelernt, fast studierter Sportlehrer. Oder Johann König ist mein Gast. Wir kennen ihn als Comedian. Also du könntest als Lehrer, wenn du wolltest, oder müsstest du noch irgendeinen Abschluss machen?
Ich habe das Sportstudium beendet. Also das Hauptstudium habe ich beendet. Ich hätte alle Scheine gehabt, um mich fürs erste Staatsexamen anzumelden. Das Pädagogikstudium habe ich aber nicht beendet.
Ja, wir reden gleich nochmal, ob du ein guter Lehrer geworden wärst. Okay. Einige oder viele eigentlich auch sagen über Johann König, der ist ein bisschen wie Heinz Erhardt. Das wirst du schon öfter gehört haben wahrscheinlich. Deine Liebe zur deutschen Sprache, auch die Art des Humors. Bist du Fan von ihm? Ist das ein Vorbild?
Also ich habe irgendwann, als ich so, weiß nicht, 2 Jahre aufgetreten bin, eine Platte bekommen von einem Live-Auftritt von Heinz Erhardt. Und da habe ich gemerkt, dass er mich im Grunde in den 50er Jahren schon kopiert hat. Der hat damals die Dinge gemacht, die ich auch mache, obwohl ich das gar nicht wusste. Ich kannte nur diese Filme von ihm, aber nicht die Live-Auftritte. Aber dass er sich eben selber unterbricht, dass er ohne Pointe was lässt, stehen lässt, dass er Gedichte schreibt, dass er ein bisschen verwirrt ist, das passt natürlich auch zu dem, wie ich am Anfang war. Mittlerweile bin ich nicht mehr so verwirrt und so schusselig, aber Das war am Anfang auch ein Kompliment und ich bin auch eingeladen worden in die große Heinz-Erhardt-Show der ARD und durfte da ein Gedicht vortragen. Das war schon cool, auch da die Angehörigen kennenzulernen und so. Und
Johann, du lebst mit Frau und drei Kindern in Köln-Nippes. Das hast du ja auch schon erklärt, wie es da so zugeht in deinem Stadtteil. Du hast aber auch ein Häuschen in Waldnähe, also einen Platz im Grünen.
Ja, wir haben ein kleines Fachwerkhaus direkt im Wald. Weil die Kinder natürlich die Natur brauchen. Die Kinder sind in der Stadt nicht gut aufgehoben. Nur Beton, Lärm, Schmutz, also schlechte Luft, Lärm. Ich habe da viel gebaut. Ein großes Baumhaus, eine Seilrutsche, eine riesige Schaukel, ein riesen Fußballplatz und so. Habe ich da gebaut. Ja. Und da feiern wir alle Kindergeburtstage und sind am Wochenende immer da. Darum wollen wir auch nicht, dass die Kinder irgendeinen Verein haben, wo sie am Wochenende Spiele haben, weil wir wollen immer nur im Wald sein am Wochenende. Und es gibt ja Städter, die machen Waldbaden und sowas, ja. Und man weiß ja, das beruhigt, das senkt den Blutdruck, das macht einfach auch glücklich, im Wald rumzulaufen. Und wir merken, dass das die Kinder. Wir haben gestern, jetzt am Wochenende waren wir da. Und dann haben die eine Lebendfalle aufgestellt für Mäuse und eine Maus ist dann gestorben und dann haben sie aufgeschnitten und reingeguckt und das finde ich einfach schön, wenn die Kinder auch
Maus aufschneiden.
Dass der eine auch Pathologe wird, der Sohn. Der hat auch das mit Fröschen schon gemacht.
Er zeigt ja schon Talente.
Immer mit Toten, aber ich zum Beispiel kenne mich mit Pilzen aus. Jedes Jahr probiere ich einen neuen Pilz aus.
Ja, du gehst Pilze sammeln auch, ne?
Ich bin oft in den Pilzen, die Kinder sind da auch dabei. Wir haben jetzt Pfifferlinge schon gefunden.
Das tust du völlig angstfrei? Also das wäre
Die Notfallnummer steht groß an der Wand. Und ich muss diesen Pilz halt öfter finden und mir so sicher sein beim Bestimmen. Und nochmal ein Video gucken, nochmal in die Bücher gucken und dann wird der probiert.
Dann kommt er in die Pfanne.
Und jedes Jahr ein neuer Pilz dazu. Und dieses Jahr habe ich noch keinen. Ich bin mal gespannt.
Aber ich habe extra mal das Pilzlexikon noch mal konsultiert vor diesem heutigen Abend, um mal zu gucken, wie gut du dich auskennst. Der flockenstiegelige
Hexenröhrling.
Richtig, du kennst den.
Ja.
Essbar oder nicht?
Der sieht, glaube ich, ziemlich unessbar aus, ist aber essbar. Aber ich habe ihn noch nicht gegessen.
Okay. Kannst du aber. Ist ein sehr guter Speisepilz. Ja. Wächst im Nadel- und Laubwald. Genau, also sicher bei dir um die Ecke. Ja. Ja. Und wenn du ihn anschneidest, läuft er blau an.
Ja, ja, ja.
Das darf dich nicht irritieren. Du kannst ihn. Die krause Glucke.
Die krause Glucke ist auch essbar.
Richtig.
Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber die sieht auch nicht lecker aus.
Düsterne Rotfußröhrling.
Röhrlinge kann man eigentlich alle essen. Aber den, wie heißt der?
Der düsterne Rotfußröhrling.
Den kann man bestimmt essen, aber ich würde ihn...
Du sollst nur Exemplare mit festem Fleisch sammeln.
Ja.
Machst du via Fingerprobe, kannst du das laut Lexikon bestimmen. Und vielleicht noch der Stachelbeertäubling. Da hört man es ja schon am Namen eigentlich.
Ja, der schmeckt eher sauer. Ne?
Den darfst du gar nicht essen.
Nee, nee.
Den isst du einmal und dann nie wieder, glaube ich.
Eher.
Ja. Was macht für dich den Reiz aus? Also auch am Pilze sammeln, in der Natur sein. Pilze fangen, nennst du es?
Ich gehe Pilze fangen.
Ja.
Nein, ich bin ja ein
Pilze wirklich... Pilze finden, glaube ich, war bei Janosch, ne?
Ja, ich bin wirklich sehr, sehr... Ich bin wirklich... Ich ruhe sehr in mir. Und wenn ich im Wald bin, wird das nochmal potenziert. Und wenn man Pilze finden möchte, dann muss man noch achtsamer durch den Wald gehen, weil die sich ja gut tarnen. Und Pilze sind ja überall. Und die Frucht des Pilzes ist ja wie das Obst am Baum, ne? Also aber das Pilzgeflecht ist ja überall unter der Erde. Und wenn dann so ein Obst hochkommt, dann erkennt man das oft nicht. Und ich gehe so langsam durch den Wald jetzt, weil, wie war die Frage?
Was dir Pilze finden, Pilze fangen gibt und das in der Natur sein.
Also erstmal ist es vegetarisch, wobei Pilze sind ja weder Pflanze noch Tier. Darum ist es auch vielleicht nicht ganz vegetarisch, ich weiß es gar nicht. Es geht einfach darum, achtsam durch den Wald zu gehen und was zu jagen, also was man dann auch essen kann, wovon man auch satt wird.
Ja.
Also ich bin ja auch Jäger und Sammler, beim Pilze eher Sammler, glaube ich.
Du hast noch einen Titel mitgebracht, nämlich, wo habe ich es stehen? Jack Johnson heißt er, ne? Sitting, Waiting, Wishing.
Ja.
Ja, die schöne Surferhymne.
Ja. Ich mache mir nicht nur Stand-up sondern auch Stand-Up-Paddling.
Oh.
Das klingt, das sieht ja immer sehr albern aus.
Ist das wirklich schön? Ich finde, das sieht albern aus und ich stelle es mir auch sehr langweilig vor, ehrlich gesagt.
Und ich mache es auch auf dem Meer tatsächlich, auf der Nordsee, und da ist es wirklich das beste Ganzkörperkrafttraining, was man machen kann, weil der ganze Körper, du musst dich im Gleichgewicht halten, alle Muskeln sind angespannt und du musst dann noch irgendwie vorankommen und die Wellen im Auge haben. Und wenn du das eine Woche machst, bist du wirklich ein anderer Mensch, rein äußerlich. Und wenn du es auf dem See machst, dann hat es durchaus was Meditatives, weil dann kann man auch in die Landschaft gucken. Und man kann ja, wie auch Fahrradfahren, alles mit 100%igem Einsatz machen, sodass du nach 5 Minuten schon total schwitzt. Man kann aber auch, wie die meisten auf der Elbe, so das sehr lahm machen. Aber man kann eben auch sportlich fahren. Ich fahre sehr sportlich. Und wenn ich dann mit meinem kleinen süßen Auto und dem Stand-Up-Paddleboot im Kofferraum an den Fühlinger See fahre, dann dann muss ich dieses Lied hören.
Lehrer wärst du fast geworden, wir haben es kurz angerissen. Wärst du ein guter Lehrer gewesen?
Ja, ich wäre ein guter Lehrer gewesen. Das merke ich jetzt so auch daran, wie ich mit den Kindern klarkomme. Also ich habe tatsächlich so eine natürliche Autorität. Man denkt das gar nicht, aber ich sage ganz viel Ja. Wenn die Kinder irgendwas wollen, sage ich erstmal immer Ja. Und dann merken die Kinder selber, dass sie es nicht können. Aber ich bin sehr...
Also dein Rezept ist erstmal machen lassen.
Immer machen lassen. Ja, und wenn die Kinder sagen, ich habe Durst, dann sage ich ja. Und meine Frau holt ein Glas und ich sage ja. Ich habe auch Durst, aber diese Kinder sollen auch das formulieren. Ich brauche ein Glas und dann sage ich ja, überleg, wo sie sind, und dann irgendwann holen die sich selber ein Glas.
Ja.
Und wenn die nicht hochkommen auf die Arbeitsfläche, dann sage ich, nimm dir einen Stuhl. Und dann holen die sich einen Stuhl, klettern hoch, holen sich das Glas, und damit haben die ganz viel gelernt. Und wenn ich dann mal nicht zu Hause bin, können die sich allein ein Glas holen. Das ist so mein Ansatz. Aber ich wäre gerne, ich habe ja tatsächlich ein 4 Wochen Blockpraktikum gemacht an der schwerhörigen Schule in Bielefeld. Bei einer schwerhörigen Schule muss man laut und deutlich sprechen. Das sind keine Gehörlosen, sondern nur Kinder mit einem Hörgerät. Und viele haben gedacht, ich bin ja so ein Leiser, der eher nuschelt. Und dann haben die gehört, ich muss laut und deutlich sprechen, konnten die sich gar nicht vorstellen. Aber das war wirklich, das war eine kleine Klasse, 11 Kinder. Und das war super. Ich habe alle Fächer unterrichtet. Ich habe mit denen Theaterstücke eingeübt, Zirkus gemacht, selber Geschichten geschrieben, die sie analysieren sollten. Und wusste da genau, dass ich das gerne machen würde. Jetzt stehe ich ja auch vor Leuten und habe auch eine Pause und muss die Leute auch bei der Stange halten. Es gibt ja viele Parallelen zum Lehrerberuf. Aber jetzt ist es schon schöner. Also macht schon mehr Spaß, weil ich muss ja nicht so viel arbeiten. 80 Auftritte im Jahr. Damit käme ich als Lehrer nicht durch, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Manchmal denke ich aber auch abends kurz vor 8, wenn ich auf die Bühne muss und ich habe wirklich keinen Bock, und ich habe wirklich oft keinen Bock, kurz vor 8 denke ich, was ist das? Dann denke ich auch, wenn ich jetzt Lehrer wäre, dann hätte ich jetzt Feierabend, dann wäre ich jetzt zu Hause.
Du hast ein bisschen früher angefangen, aber auch.
Ich wäre natürlich viel früher angefangen, das ist klar, aber solche Gedanken hat man dann kurz, und die sind dann auch um 1 Minute nach 8. Wenn ich auf der Bühne bin, ist das ja sofort auch wieder weg.
Ist das Adrenalin,
aber oft denkt man kurz vor 8, oh mein Gott.
Ja, ja.
Ich kann heute nicht, ich will nicht, ich will nach Hause. Das gibt's natürlich. Aber ich habe in 20 Jahren noch nie einen Auftritt abgesagt, wegen Krankheit, Respekt. Wegen irgendwas, tatsächlich.
Und wenn das Publikum unaufmerksam ist, machst du einen Leisefuchs.
Ja, das könnte natürlich machen, aber da gibt's andere Methoden. Wenn ein Handy klingelt, dann sagt man, oh, Entschuldigung, dass ich während ihrer Bürozeiten arbeite, oder oder darf ich mal rangehen oder so. Aber das passiert Gott sei Dank fast gar nicht mehr. Also das haben die Leute jetzt schon irgendwie im Griff. Das war so vor 10 Jahren viel häufiger. Da muss man immer Schilder aufhängen. Das ist jetzt weniger geworden.
Verstehen deine Kinder deine Witze? Du hast vorhin erzählt, dass sie noch kein Programm von dir gesehen haben. Das kommt nochmal irgendwann. Aber du wirst zu Hause ja auch witzig sein.
Ja.
Auch wenn du dann der Johannes bist oder der Papa, der Papi, wie auch immer.
Nein, das verstehen die nicht. Ich mache natürlich am Tisch, am Mittagstisch ganz andere Witze. Da reime ich halt so rum, wie es mir in den Kopf kommt, oder erzähle komische Fritzchenwitze, die ich nie auf der Bühne erzählen würde. Die Kinder sind 6, 8 und 10 oder so ähnlich. Und das, wenn ich auf der Bühne erzähle, was grenzt an Dummheit, Mexiko und Kanada, dann ist das für die Kinder noch ein bisschen zu hoch. Oder
schwierig, ja.
Wenn ich sage, warum verirrt sich der Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung. Dann ist das auch noch ein bisschen zu hoch. Und darum müssen sie noch ein bisschen älter werden.
Ich glaube, deine Tochter hat, wenn ich nur von wegen Äußerlichkeiten, irgendwann mal gesagt, in dein Haupthaar hättest du einen Kreis hineingeschnitten.
Ja, die hat gesagt, Papa, warum hast du eigentlich oben auf dem Kopf ein Loch in deine Haare geschneidet?
Ja, geschneidet.
Geschneidet, da war die so 3, keine Ahnung.
Ja, schon mal über Toupee nachgedacht oder Haartransplantation?
Ich würde vielleicht mir eine komplette Glatze schneiden lassen, weil wenn ich jetzt mit dem Toupee ankommen würde, würden das ja alle...
Zeig mal ein Profil. Du hast Hinterkopf, das ist ja wichtig dafür auch.
Ja, aber mein Vater sah auch so aus und... ich mache mir da keine Gedanken.
Ich wollte
drüber.
Jetzt in Wahrheit auch nicht, es ist doch vollkommen egal. Ja, du siehst jung und frisch aus wie eh und je. Ich wollte
Was
ja nur
die Frage
mühsam eine Verbindung zu Jürgen Klopp, deswegen Haartransplantation.
Ach so.
Du hast Jürgen Klopp getroffen
und
wir kommen zu einem Titel, den du dir ausgesucht hast, nämlich Get Lucky von Daft Punk. Und das hat tatsächlich was mit Kloppo zu tun.
Ja, ich bin ja seit Ewigkeiten BVB-Fan, hatte eine Dauerkarte 10 Jahre lang. Und es ging ja uns nicht so gut tabellenmäßig und dann kam Jürgen Klopp. Dann sind wir erstmal 7. geworden und danach sind wir Meister geworden. Und dann habe ich ihn tatsächlich getroffen auf einer Veranstaltung. Und ich habe ihn aber nicht getraut, ihn anzusprechen, aber er ging irgendwann auf die Tanzfläche und ich tanze so unfassbar ungern und ich dachte, ich muss jetzt tanzen. Und dann kam dieses Lied und dann habe ich getanzt, ich habe ihn nicht angetanzt, also seine Frau war auch noch da. Ich habe eher seine Frau angetanzt, habe nachher noch länger mit seiner Frau geredet, die super nett war. Und dieses Lied wird mich immer daran erinnern, dass ich mich überwunden habe zu tanzen und Jürgen Klopp tanzte neben mir. Ein toller Moment.
Ohne Bienen wäre die Erde unterzuckert. Süß, saure Sätze wie dieser stammen aus seiner Feder, aus seinem Mund. Johann König ist mein Gast heute Abend. Was ist anstrengender für dich? 2 Stunden Bühnenshow oder jetzt so 2 Stunden Radio-Talk?
Ja, die Bühne ist schon anstrengender, zumindest körperlich. Ich bin danach schon sehr durchgeschwitzt und so 1000 Leute ziehen ja die Energie aus mir raus und gehen dann mit meiner Energie nach Hause und ich bleibe so ausgelaugt und konsumiert in der Garderobe und muss erstmal mich wieder aufbauen. Jetzt hier, du bist jetzt niemand, der mir Energie raushaut. Ich muss natürlich über die Fragen nachdenken oder über die Antworten und das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsdisziplin, lange auf Fragen zu antworten.
Hast es gleich geschafft.
Aber die Bühne ist immer auch anstrengender, wobei man das auch erst nachher oder auch am nächsten Tag erst merkt. Kurz nach der Show denkt man auf, boah, ist man auch euphorisiert, ne? Und irgendwann kommt dann so ein Tiefpunkt, dass man das auch immer wieder unterschätzt und dass man immer wieder auch, ich hatte ja auch, war auch kurz vorm Burnout irgendwann mal, weil ich 180 Auftritte im Jahr gemacht habe.
Ja, jetzt du hast ja tatsächlich auch irgendwann beschlossen, glaube noch hinter dem Bühnenvorhang kürzer zu treten. Du hattest einen Hörsturz kurz vor einer Vorstellung und hast dann auch es
dann
ruhiger angehen
lassen. Dann habe ich fast ein Jahr Pause gemacht als Burnout-Prophylaxe und jetzt mache ich nicht mehr so viel und das ist einfach die Verantwortung für sich selber, die man dann wahrnimmt, wenn man sich das leisten kann. Muss man natürlich auch können.
Muss man, ne? Ja, aber man muss auch für sich den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen tatsächlich.
Genau.
Also das haben ja viele sicher auch nicht.
Nee,
dann.
Nee.
Du kommst zu uns nach Schleswig-Holstein. Für alle, die dahin wollen, Jubel, Trubel, Heiserkeit heißt dein Programm. Was erwartet die Menschen dort?
Also es gibt ja immer Form und Inhalt. Also die Form ist immer unterschiedlich. Es ist ein Gedicht, es ist ein Stand-up, es ist ein Lied, es ist ein Tagebuch und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Inhalte. Und die Inhalte sind viel Klima, Nachhaltigkeit, Unverpackt-Läden. Ich gehe in Köln in einen Unverpackt-Laden und frage mich, wo kommt der Reis jetzt hin? Und halte meine Hände auf und der Reis kommt dann in die Hände und kann mein Portemonnaie nicht mehr aus der Tasche holen. Also ich mache mich lustig über Unverpackt-Läden, obwohl
du es ja eigentlich, glaube ich, sehr gut findest,
obwohl ich
oder?
Selber wirklich der Kunde bin.
Ja.
Und viele Leute denken dann, das ist gemein. Ja, aber natürlich mache ich mich lustig über die Sachen, die ich kenne und auch über Sachen, die ich gut finde, weil es einfach auch ein bisschen skurril ist, die Zahnseide eben unverpackt zu kriegen.
Absolut.
Aber die Themen sind natürlich viel Bio, Klima, ja. Kinder und auch die Schizophrenie und auch die, dass die Kinder das alles überhaupt nicht hinkriegen können. Wenn sie ständig Strom verbrauchen mit ihren Smartphones, dann wünsche ich mir immer, dass sie einmal den Strom selber herstellen im Keller auf dem Rudergerät und um zu sehen, was das für ein unfassbarer Verbrauch ist. Und ich habe ja überlegt, Kinder auch nicht mehr zu kriegen, um meinen eigenen Fußabdruck oder meinen Kindern zu raten, keine Kinder zu kriegen, weil man einfach sehr viel Plastikspielzeug, Gummistiefel und so verbraucht. Und auch mit den Kindern nicht mehr in Urlaub zu fliegen. Es ist ein unfassbar großes Thema, aber es ist dabei immer lustig, ne? Also die Leute werden alle lachen, das kann ich versprechen.
Das ist ein schönes Versprechen. Johann König, es ist fast zu Ende.
Ach, ja. So schnell.
So schnell cool. Ging es rum. Ja, cool, hast du gesagt, oder? Naja. Hab ich's geschafft? Haken drunter?
Nee, es ist ja selten, dass ich so lange am Stück mit jemandem spreche. Das ist schon, das hat schon was. Also man kommt da auch zu anderen Themen, habe ich gemerkt, als in so einem ganz kurzen Spot, wenn man fürs Radio oft, muss man ja nicht viel sagen, 3 Sätze und dann.
Dann ist Schluss, ne?
Dann ist Schluss. Das ist schon.
Ja, das ist auch für uns ganz ungewohnt auf dieser Seite tatsächlich. Weißt du, da wirst du hingezüchtet auf 1,30 und dann machst du sowas auf einmal. Ja, einfach mal laufen lassen, einfach mal reden. Mhm. Jetzt geht's aber um Schnelligkeit, weil wir haben uns was Unglaubliches ausgedacht für diese Sendung. Eine Schnellfragerunde.
Ja.
Ja, also ich stelle eine Frage, du antwortest einfach spontan und schnell und kurz.
Oder fragst du auch?
Ich kann sehr schnell. Soll ich sehr schnell? Oder?
Nee, mach du nochmal. Ich mach so schnell ich kann.
Es geht einfach um schnelle, kurze Antworten. Okay. Ja, haben wir uns ausgedacht. Gibt es in keiner anderen Talksendung. Der Welt, auf die Plätze, fertig, los. Krabben oder Calamares?
Krabben.
Beim Krabbenpoolen, am Panzer drehen und ziehen oder nur ziehen?
Mit dem Fingernagel Panzer aufdrücken und dann den Schwanz rausdrehen und ohne die Krabbe zu berühren, aus dem Kopf rausziehen mit den Zähnen.
Da spricht der Experte. Boot oder Berg?
Boot.
Wenn ich ein Boot steuere, dann?
Dann immer Backbord.
Wald oder Watt?
Oh, ganz schwer. Wald oder Watt? Wald oder Watt? Watt?
Du darfst Wald sagen. Ja,
beides als ist jemand, der, ja.
Der Wald baden zu seinem...
Im Watt gibt es mir zu wenig Pilz.
Da gibt es nicht so viel, das ist richtig. Das habe ich immer dabei, seit ich Kinder habe.
Ein Taschenmesser.
Den Satz höre ich ständig von meiner Frau.
Wie sieht das hier wieder aus?
Wenn ich gefallen möchte, dann...
Dann, wenn ich gefallen möchte, dann ziehe ich mich aus.
In 20 Jahren sehe ich mich
im Spiegel.
Mit diesem Künstler möchte ich mir mal die Bühne teilen.
Mit Olaf Schubert.
Einkaufen mit Zettel oder aus der Erinnerung?
Mit Zettel.
Meine liebste Hausarbeit.
Spülmaschine umräumen.
Und dafür drücke ich mich besonders lange und erfolgreich.
Wäsche waschen, kochen. Ach,
bei einem Schnellsprechwettbewerb würde ich...
Auf jeden Fall mitmachen.
Damit bringt man mich auf die Palme.
Mit einer Leiter.
Ich ärgere mich über mich selbst, wenn...
Wenn ich keine Leiter dabei habe.
Das redet ihr Spaß dran, ne? Meine Frau ärgert sich über mich, wenn...
Wenn ich die Spülmaschine umräume.
Und mein Mittel gegen schlechte Laune?
Ist... Oh mein Gott, mein Mittel gegen schlechte Laune ist ein Bier und eine Tour durch den Wald. Aber umgekehrt, erst durch den Wald und dann Bier und Feuer machen.
Und unser Mittel gegen schlechte Laune sollte ein Besuch bei Johann König sein. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch, hat mir großen Spaß gemacht.
Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.